SRF 3.
Herzlich willkommen zur Nachtwacht, zur späten Stunde. Und ich frage euch jetzt als Erstes, habt ihr schon mal das Gesetz gebrochen? Dann müsst ihr jetzt unbedingt zum Telefon langen und anrufen. Und zwar auf die Nummer 0800 00 22 20. 0800 00 22 20. Mich nimmt es nämlich Wunder, warum dass ihr das Gesetz gebrochen habt, was da für eine Geschichte dahinter ist. Vielleicht sind ihr ja auch nur in etwas reingerutscht und es ist vielleicht gar nicht gut rausgekommen. Vielleicht war es aber ganz etwas anderes gewesen, und ihr ganz bewusst das Gesetz gebrochen habt, weil sonst viel etwas Schlimmes noch passiert wäre. 0800 00 22 20, das Telefonnummer. Und am Telefon haben wir jetzt Miriam, das ist Barbara. Sali Miriam. Miriam, hörst du mich? Ja, schade, wir haben da irgendein Tonproblem. Miriam, bist du da? Ich warte noch ein bisschen. Weil ich weiss, sie wäre nämlich am Telefon. Miriam? Also. Bis Miriam parat ist, dann sage ich euch vielleicht noch ein bisschen, was mich sonst noch interessiert. Es muss ja nicht so sein, dass etwas im Strafgesetzbuch festgeschrieben ist, sondern es könnten auch ganz andere Sachen sein. Zum Beispiel eben so Richtlinien, die Gesellschaft vorgibt oder Eltern, die Leitplanken setzen und die ihr durchbrochen habt. Und vielleicht hat sie eben dort auch eine Strafe abgesetzt. Auch diese Geschichten, die würden mich interessieren. Und ich höre, Miriam sollte jetzt bereit sein. Hallo ja, Miriam.
Guten Abend.
Jetzt hat es geklappt. Du hast wahrscheinlich auch ein paar Mal guten Abend gerufen, gell?
Nein, noch nicht.
Noch nicht. Wunderbar. Miriam, wegen was bist du mit dem Gesetz in Konflikt gekommen?
Jetzt hole ich mal tief Luft, weil es ist nicht so einfach, darüber zu sprechen. Ich bin mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Und zwar war das Betrug, gewerbmässig, Urkundenfälschung und Missbrauch von einer Datenverarbeitungsanlage.
Das klingt nach viel und happig.
Also das kommt auch noch immer mehr dazu, weil Missbrauch von einer Datenverarbeitungsanlage, das ist zum Beispiel, wenn man ein Benzinkärtchen auf einen falschen Namen bestellt, man bekommt das, man tut mit dem Benzin beziehen. Aha. Und nachher nicht zahlen. Und das ist das schon der Artikel.
Wo man Betrug macht?
Also nein, da steht der Missbrauch von einer Datenverarbeitungsanlage. Ja. Alles, was mit Karte zu tun hat. Ja.
Wie bist denn du dazu gekommen? Oder was hat dich getrieben dazu, dass du erstens eben überhaupt ein Kärtchen unter einem falschen Namen bestellt hast?
Also, der Zuschlaggebende war eigentlich nicht das Kärtchen, sondern dass ich in verschiedenen Online-Verkaufsshops Sachen bestellt habe, mhm, und die nachher nicht zahlen konnte. Mhm. Und das ist ein Teufelskreis, wo man fast nicht mehr daraus rauskommt. Also das passiert aus finanzieller Not, wenn man irgendwie, sage jetzt mal, nach einer Scheidung, nach einer Trennung, geht man zuerst einmal oben runter. Man muss für sich selber schauen, ist man auf dem eigenen Bein, mit noch Kind vielleicht, und möchte dann auch etwas ermöglichen. Man ist am Existenzminimum oder sogenannte Working Poor, mhm, und kann es sich nicht leisten. Dann denkt man, man bestellt. Ah, da heisst es ja, man kann es auf Raten abzahlen. Ah, monatliche Raten. Und nachher, wo das das kommt, man braucht das, man nimmt das an, die Sachen, die man bestellt, und merkt nachher, wenn die Rechnung kommt, es reicht nicht einmal für das zu zahlen.
Was ist das für ein Moment, wenn eben die Rechnung kommt? Also was passiert bei deinem Fall jetzt? Was ist passiert mit diesen Rechnungen? Hast du es einfach gerade auf die Seite da?
Ungefähr, genau.
Oder es gibt ja dann immer so Filme, wo man es sieht, in den Schubladen alles aufgereiht. So,
also, weißt, das ist das, genau.
Ja.
Es wird ungeöffnet auf einen Stapel gelegt, also aus den Augen, aus dem Sinn.
Ja, da kommen die Mahnungen.
Da kommen Betreibungen. Und
was passiert bei Betreibungen dann? Irgendwann kommt ja dann jemand vorbei an die Tür?
Also oder? Entweder kommt die Betreibung ja hey und dann ist die Firma so und so, XY betreibt einen. Mhm. Und irgendwann kommt ja, ich weiß jetzt gerade auch nicht mehr nach welcher, wie viel der Betreibung, kommt auch der Betreibungsweibel vorbei. Kann schauen, hat man Vermögen. Kann schauen, von was lebt der Mensch. Hat er vielleicht Immobilien, kann man da etwas holen? Kommt das abchecken, die Situation, die finanzielle? Und füllt seine Blätter aus, gibt das weiter als Betreibungsamt. Und das, so summiert sich nachher auch, die Betreibungen summieren sich nachher auch zusammen.
Das ist ja nur schon entwürdigend auch für einen, oder, wenn der Betreibungsbeamte vor der Tür steht. Mhm. Und wenn die Kinder das noch irgendwo mitbekommen.
Genau, das ist ja so.
Also die Betreibungen, die hast du dann auch nicht können zahlen. Was passiert dann?
Dann bekommt man einen Verlustschein. Mhm. Wenn man nicht zahlen kann, heisst es einfach, ja, der hat ja kein Vermögen, der hat ja nicht ein Einkommen kommt vom Sozialdienst oder so ein minimes Einkommen, euch kann man gar nicht wegnehmen. Und da gibt es einen Verlustschein.
Und der landet dann auch, wie alle anderen Rechnungen, auch irgendwo?
Nein, der Verlustschein, der ist nachher notiert auf dem Betreibungsamt.
Jawohl, aber du hast den selber auch, oder? Die Heime?
Genau.
Kopie wenigstens.
Genau. Und es ist einfach ein Rattenschwanz ohne Ende. Bis einmal eben zum Beispiel jemand, es bleibt ja dann nicht bei diesen Endbestellungen, sondern man macht weiter.
Also es heilt einem nicht in dem Sinn. Also man ist nicht irgendwie, gell? Das ist bei dir dann nicht so gewesen, dass du es einfach gefunden hast, ja, jetzt muss ich stoppen.
Nein, es ist ja auch nicht einmal, dass man noch mehr will an Luxus, sondern ich sage jetzt etwas, eins von den Kindern braucht irgendein gewisses Ausrüstungsmaterial vom Hobby. Man kann das nicht kaufen, wenn man es sich nicht leisten kann. Also muss man bestellen. Mhm. Unter dem rechten Namen bekommt man es nicht mehr. Weil, wie gesagt, die Betreibung ist natürlich dort schon gekommen. Jetzt hat man vielleicht noch einen zweiten Vornamen. Es gibt Leute, die sogar drei Vornamen. Oder man kann den Namen, ich sage jetzt etwas, Brigitte kann man in irgendwie Brigi oder
Brita.
Brigitte, genau, x Variationen umändern.
Und dann Peter in Pierre. Und das kommt dann aber nicht irgendwie aus. Also, dass
überhaupt
dann,
nicht.
Also nur wenn du schon ein E zum A machst, ganz dann genau. Kannst, bist du eine andere Person bei denen.
Genau.
Und das geht dann einfach weiter, weiter, weiter.
Das geht weiter, 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 bis jemand das merkt. Ich sage jetzt mal Buchhalter von der Firma XY. Und das trotzdem irgendwie rausüberkommt, aha, die Person hat schon dreimal bestellt, jedes Mal unter anderem Namen, tack, das ist der Betrug.
Ja.
Und wenn man es schon dreimal gemacht hat, ist es schon gewerbmässig. Also das heisst, du machst es schon fast professionell, beruflich.
Das ist schwarz auf weiss von irgendwie der Polizei?
Das ist mein Urteil, ja.
Wann ist es denn aufgeflogen? Also bei was ist es aufgeflogen?
Also, es zieht dem ja auch immer wieder öfter ab. Also, es ist nicht so, dass man das ganz locker wegsteckt und immer weiterlebt, sondern man merkt den Druck. Mhm. Und man verstrickt sich die ganze Zeit. Und eigentlich, wo man daraus rauskommt, und kommt man gar nicht mehr. Und es ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist ja, auf der einen Seite ist es eine Not. Du solltest die Sachen haben. Also, ich habe mit ruhigem Gewissen sagen, es ist nicht viel für mich selber gewesen, es ist meistens für Kinder oder für etwas, was man braucht für einen Haushalt.
Darf ich schnell dazwischen fragen, wenn jetzt die Pakete dann amix gekommen sind, mit welchem Gefühl hast du sie aufgemacht und mit welchen glücklichen Augen haben die Kinder geschaut, die ja wahrscheinlich gar nicht gewusst haben?
Die Kinder haben nichts gekannt, das ist so.
Ja. Und du selber, wie hast du die Päckchen in Empfang
genommen? Einseitig erleichtert, dass es gekommen ist, dass ich den Kindern das geben konnte. Oder mir selber, ich habe es gebraucht, auch manchmal ein Kleidungsstück. Und auf der anderen Seite natürlich die unbändige Schuldgefühl.
Hast du innerlich manchmal gehofft, dass es auffliegt?
Dass es in dieser Art und Weise auffliegt, dass ich etwas Kriminelles mache, das habe ich eigentlich nicht gewusst.
Ach, du hast es gar nicht so...
Das habe ich nicht. Das ist mir nie bewusst gewesen, dass das kriminell ist. Sondern ich habe mich ohne Hilfe, ohne Unterstützung, so probiert, durchs Leben durch zu schummeln.
Bist du nicht auf die Gemeinde gegangen, bist nicht irgendwie als Sozialhilfeempfängerin dort angegangen, sondern du hast es selber wollen irgendwie leisten. Alles
genau. Mhm. Und es ist noch lustig, ich habe... Bevor ich verhaftet worden bin, ich bin nachher verhaftet worden, 14 Tage vorher, habe ich mich angemeldet bei dem Sozialdienst, der zuständig war und war eigentlich eingeladen war zu einem Gespräch. Das hat leider nicht mehr stattgefunden, weil ich bin verhaftet worden.
Kannst du das schildern, wie die Verhaftung vor sich gegangen ist und welche Zeit das war?
Wie also Zeit, Mensch.
Morgenstunde?
Oder? Ja, das ist... das weiß man ganz genau. Das sind Augenblicke, die nie mehr
vergisst ist.
Genau. Ich bin arbeiten. Ich habe parkiert. Und als ich im Auto sitze und da alles abschalte und rechts schaue, es hat ein paar Parkplätze neben mir gehabt, sehe ich wirklich unmittelbar neben meinem Parkplatz ein Auto. Mir nicht bekannt. Zwei Herren, die schon amtlich ausgesehen, das in Zivil, aber du hast schon gemerkt, da stimmt etwas nicht. Das ist in einem Film. Da stimmt etwas nicht. Und ich weiss, ich bin nicht ausgestiegen, sondern habe das Auto verriegelt. Und die haben nachher auch, es waren zwei ältere Herren gewesen. Und fast wie im Fernsehen gesehen sie aus, effektiv. So mit Lömbertjäckli. Und er hat das Handy vorgenommen, dann ist es ungefähr 10 Minuten gegangen und plötzlich ist ein Streifenwagen plus zwei Zivilauto von der Polizei um mich herumgestanden, ausgestiegen, alle um mein Auto herum, man hat an die Türen geklopft und dann habe ich einfach gewusst, jetzt ist etwas gar nicht mehr gut.
Aber noch nicht gedacht, du hast eher gedacht, es könnte etwas mit den Kindern sein, also nicht etwas, was mit dir wirklich, also dort ist dir noch nicht bewusst worden, was es könnte sein.
Nein, mit den Kindern nicht. Ich wusste, es geht um mich, so wie der Blick war. Mhm. Das war nicht besorgniserregend, der Blick von denen. Ja. Ich habe nachher auch gewusst, dass sie Fahnder waren. Also Zivilfahnder, sagt man denen. Sondern dass sie, der Blick hat einfach alles gesagt. So, jetzt kommst du dran. Jetzt haben wir dich. So in dem Sinn.
Ja.
Also,
hast du Türen aufgemacht in dem Moment?
Ja, ich habe mich zuerst noch probiert zu wehren. Jetzt habe ich alles auch verschlossen, glaube ich. Ja, bei allem. Ich kann nicht ausweichen. Und ab dem Moment bin ich ausgestiegen. Sie haben mich mitgenommen. Und wir sind nachher heim, also in die Wohnung. Und sie haben dort alles auf den Kopf gestellt. Also es war eine Hausdurchsuchung gerade. Und nach dem Mittag gewesen. Und sie haben nachher Zeug gefunden, oder? Die Päckchen oder die Bestellscheine oder die beziehungsweise Rechnungen, die noch offen sind, Mahnungen, haben sie alles mitgenommen, Computer mitgenommen. um mich. Und so ist man nachher auf
Polizeipost.
Genau.
Die Kinder sind in dem Moment wo gewesen?
Die sind in der Schule gewesen. Und in der Kinderkrippe.
Jetzt sind sie heimgekommen. Die Mama ist nicht daheim. Du hast keinen Zettel, du hast nichts hinterlegen können.
Nichts.
Weißt du noch,
ja,
im Nachhinein, wie sie echt reagiert haben?
Entschuldigung. Ja, wir haben sie natürlich gefragt, wo die Kinder sind. Wir haben nachher die Verwandtschaft avisiert, die Kinder zu holen. Abzuholen, in Empfang zu nehmen und das ihnen zu sagen, dass ich nicht mehr heimkomme. Und wir hatten dann die ersten Monate, wir hatten noch nicht genau gewusst, wir kommen zuerst in die Untersuchungshaft. Und von dort aus, da weiss man nicht, wie viele Monate das geht, die Untersuchungshaft. In dieser Zeit tun sie eben den Fall untersuchen, sie tun alles umkehren. Alles.
Also es hat dann nicht die Option gegeben, dass man gesagt hat, es besteht keine Verdunkelungsgefahr und du könntest jetzt heimgehen oder so. Das war nicht.
Nein,
magst du darüber erzählen, wie denn das war? Also so isoliert, weg, in Untersuchungshaft, wie hat, das ist ja eine Zelle, nehme ich jetzt mal an.
Genau.
Und wie war das dort drin?
Ich bin zuerst auch noch ganz gut. Also ich hatte noch gar nicht das Handy bei mir gehabt und das Handtäschchen. Ich weiß nicht, ob das ein Irrtum war oder etwas. Und ich habe nachher von der Zelle sogar einen Empfang gehabt. Ich habe nachher angefangen aus dem Telefon. Ich habe gesagt, ja, ich bin dort in einer Zelle, aber so wie es aussieht, komme ich nachher wieder heim. Weil sonst hätte ich ja nicht das Handtäschchen und alles auch bei mir. Und sie haben einfach gesagt, ja, wo bist du? Du kommst nicht mehr arbeiten. Und in meinem Geschäft. Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht gewusst, was abgeht. Und ich habe nachher eben probiert, meine Kinder irgendwie aufzuspüren. Und mir ist nachher auch immer wieder abgeholt worden aus dieser Zelle, wieder zur Befragung. Und irgendwann war nachher ein definitiver Entscheid gewesen. Also eben Handtäschchen, Handy, alles abgeben. Also das heisst, man ist nachher auch kontrolliert worden. Kleider, Kontrollen, Körperkontrollen, alles. Und nachher ist man ins Gefängnis gekommen. Die Untersuchungshaft in die Zelle.
Und die Zelle, wie gross war die Zelle? Hat es da andere Frauen schon in dieser Zelle gehabt? Oder bist du ganz alleine gewesen?
Ja, ich war ganz alleine gewesen. Und das ist ein sehr altes Gefängnis, wo immer noch besteht. Und das war ungefähr 4 Meter lang und etwa 10 Meter breit. Und hat oben dran ein Fenster mit Gitter, mit einem Kippfenster. Und sehr grusig, dreckig. Mhm. Wie sie halt aussehen. Also ich habe dem immer gesagt, es ist so ein Verlies. Also es hat nicht viel Unterschied gehabt. Ja. In der Untersuchungshaft.
Also das, was man in der quasi der schlimmsten Vorstellung, oder? Beziehungsweise in Filmen sieht und so, das ist dir da passiert. Und wie lange bist du in Untersuchungshaft gewesen? Wie hast du überhaupt den Alltag dort erlebt in Untersuchungshaft? Wie überlebt?
Ja, es ist eher ein Überleben, weil du hast ja nichts. Du gehst mit diesen Kleidern rein, wo du am Leib hast. Und man ist ja nachher angewiesen und hofft. Und was man sofort kann, ist schreiben. Das darf man schreiben. Mhm. Und somit schreibt man einfach an den Nächstliegenden, bringt man Kleider, bringt man das, was man braucht. Die Hälfte wird dann konfisziert, weil es nicht gestattet ist, so wie Deodorant oder Haarspray, Schminkzeug. Das sind alles Sachen, die gefährlich sind, die nicht gestattet sind, dass man das in der Zelle darf haben.
Also auch gefährlich für dich selber, oder? Also für die Selbstgefährdung.
Und für die anderen, genau.
Ja, genau.
Und irgendwann kommen die. Und bis dann musst du einfach ausharren in diesen in deinen Kleidern, die du anhast. Mhm. Und es ist wirklich es ist wie eine Überlebenswoche im Militär. Man tut einfach, man schaltet ab und trotzdem bist du in einem Weltsloch drin, wo man fast nicht mehr rauskommt. Es ist einfach schwarz um dich herum. Es ist, du kannst es nicht glauben, man kann es nicht fassen. Es ist nicht nachvollziehbar. Es ist einfach, du bist in einem anderen Film. Mhm. Komplett.
Mhm. Wie lange bist du dort gewesen? In einem Untersuchungsgefängnis? Bis es dann noch mal zu einer Nachlage kam?
8 Monate.
8 Monate?
Ja.
Das ist lang.
Das ist lang, aber das kann bis zu 2 Jahre kann man Untersuchungshaft haben.
Wie manchmal hast du in dieser Untersuchungshaft Kontakt haben zu den Nächsten, zu den Kindern?
Sie haben nachher eingerichtet, dass die Kinder mich auch besuchen können. Ich glaube, einmal im Monat, ja. Mhm. Oder auch 14 Tage, je nach Anfrage. Mhm. Und sie haben das sehr human gewesen. Sie haben das in einem Raum gemacht, der nicht mit einer Glasscheibe oder sonst irgendwie eine Trennung hatte, sondern ich konnte die Kinder in die Arme nehmen. Sie haben mich eigentlich gesehen, einen Raum, der voll Bücher oder so war, aus einer Bibliothek gebraucht worden, oder als Anwaltszimmer, wo man sich mit dem Anwalt unterhalten konnte. Es war einfach vor dem Fenster, es waren Gitter, es ist geschlossen worden von außen. Und man wieder, also wenn sie wieder gegangen sind, man musste läuten und das Personal wieder auftun. Und natürlich war auch jemand dabei, der hat aufgepasst.
In dieser Zeit, in dieser langen Zeit von diesen 8 Monaten, ist dir dann so irgendwo bewusst worden? Du hast schon gesagt, es ist ganz am Anfang hast du gesagt, es ist aus einer Not heraus passiert. Ist dir das so langsam klar geworden, in was du überhaupt reingekommen bist, durch die Notlage, durch die Notsituation? Und dass du da eben Betrug gemacht hast, das ist dann irgendwann so, ist das klar geworden?
Es ist für mich nachher sehr schnell klar geworden. Ja, und ich war das auch sehr ruhig. Und was ich immer gerade gesagt habe, es ist meine Schuld. Also ich habe nie gesagt, ja, es ist wegen der finanziellen Notlage. Ja, oder meine Erziehung ist schuld. Oder ich habe sofort gesagt, es ist mein Fehler, das ist mein Bock. Das ist mein Bock, das habe ich selber zu verantworten. Aber meine Kinder können nichts dafür.
Ja.
Das war eigentlich das grösste Schuldding. Schuldgefühl war meinen Kindern gegenüber. Und
die haben ja dann wahrscheinlich auch in der Schule, oder? Oder im Hort das so ein bisschen mitbekommen, wie andere über dich geredet haben. Oder hat man gut über das geredet?
Nein.
Also, oder? Das ist ja, gesagt, also, das Mami, das ist im Gefängnis, das hat etwas Schlimmes gemacht.
Genau, und das sind natürlich schon die sträubsten Geschichten umgegangen. Also, Betrug, Urkundenfälschung, das ist, wegen dem kommt man ja nicht ins Gefängnis, denkt sich ein normaler Mensch.
Ja.
Oder das ist doch, wegen dem kommt man doch nicht ins Gefängnis. Genau.
Fast schon ein Kavaliersdelikt.
Oder genau, es ist natürlich auch, man muss auch sagen, es ist die Summe, die so ausmacht.
Wie viel ist es, wie viel hast du denn, wenn du gerade von der Summe redest, also wie viel hast du denn da betrogen? Ja, und wie viel Geld ist es am Schluss gegangen?
Es ist ja, ich muss schon die Jahre zählen, es ist in 4 Jahren, fast 5 Jahre, wo ich das gewusstet habe, das ist so lang gegangen. Ist eine Deliktsumme von etwa 200'000 zusammengekommen.
Jetzt, es ist zur Anklage gekommen. Und was war das Gerichtsurteil denn am Schluss? Hast du weiterhin ins Gefängnis müssen? Oder sind die 8 Monate, dann haben dann die gelandet? Quasi, die sind, werden die angerechnet bei einer
Gefängnisstrafe? Die werden angerechnet, genau.
Wie viel war es gewesen? Insgesamt?
Insgesamt waren es 15 Monate. und nachher 5 Jahre Bewährung.
Wie viel Zeit ist seither vergangen?
Es ist... Ja, in der Bewährung bin ich rückfällig geworden. Und hat es mich gerade wieder reingenommen.
Und wieso das? Also du hast es ja eigentlich gewusst gehabt. Also,
ich habe es gewusst, ja.
Und hast du wieder genau das Gleiche gemacht?
Nein, ganz und gar nicht.
Was hast du gemacht?
Es ist ziemlich Zeit vergangen und wir haben eigentlich auch alle wieder stabil gelebt. Und eines meiner Kinder hat seine Stelle verloren und hat dort, wo wir gewohnt haben, hat es eine Mieteinheit gehabt, wo es das Kind dazu gemietet hatte. Und das war in meinem Mietvertrag drin. Und das war die Abmachung, dass das Kind mir so und so viel pro Monat zahlt fürs Essen. Und das war dann schon volljährig. Und für die Miete, das war mein Fehler, dass ich das reingenommen habe. Dass ich dort eigentlich so blauäugig war. Das war mein Fehler, weil als das nachher weggefallen ist, den Mietanteil konnte ich die ganze Miete nicht mehr zahlen.
Ja.
Und damit wir nicht unser Zuhause verloren haben, habe ich probiert bei einer Versicherung, wo es ist wirklich passiert, es ist ein Einbruch passiert bei uns in der Wohnung. Das ist tatsächlich passiert, aber ich habe nachher probiert, beim Schaden, der verursacht worden ist, habe ich probiert, die Miete, die mir
also einfach die Summe, quasi die Summe zu erhöhen.
Ganz genau.
Oder die Summe zu erhöhen. Und dann hat man das herausgefunden, dann ist der ganze Dings wieder von vorne.
Jetzt, aber ich habe dort gewusst, dort habe ich gewusst, du hast es eigentlich auch kommuniziert, hört, entweder nimmt es mich, aber ich muss etwas machen, sonst fliegen wir da raus.
Jetzt, ich lese das da einfach, du bist 50, gell, jetzt. Und einfach vielleicht auch zum Abschluss kommen von dem doch sehr berührenden, interessanten Gespräch mit dir. Wie lebst du denn jetzt? Wie geht es dir denn jetzt? Und wie schaust du auf das zurück?
Ich lebe stabil, mit einem sehr engen Kontakt mit den Kindern. Eins lebt ja noch bei mir. Und ich muss sagen, der Rest der Familie, Verwandtschaft, die mich natürlich, ist klar, nach dem zweiten Mal, da bist du nicht mehr schwarz, da bist du pechschwarz, als Schaf.
Ja.
Und da bist du abgeschrieben.
Ja. Nimmst du dann aber auch Hilfe an, wo du darüber kannst reden und wo man mit dir irgendwie... Ich meine, auch im Gefängnis ist es ja so, dass man darüber redet, dass man Therapiestunden hat und so. Also nimmst du das weiterhin in Anspruch?
Eigentlich nicht mehr, weil ich habe auch, wie soll ich sagen, also als ich bin entlassen worden, wie ist einfach auf die Straße gestellt. Und also das heisst, man macht ein Haftentlassungsgesuch, macht der Anwalt.
Ja.
Wenn man Schwein hat, wird das bewilligt. Ja. Und wenn man Pech hat, nicht. Und dann bleibst du halt noch länger. Und das kannst du wiederholen, das Haftentlassungsgesuch. Und bei mir ist das bewilligt worden und in der kürzesten Zeit bin ich draußen gestanden. Mit dem Göfferli.
Auch wie im Film. Hm?
Wie man ja, wie
geht das Tor dann hinter einem zu.
Ja, und wie man reingekommen ist, man wieder rausgefallen worden.
Genau, und ist dann wieder in der Realität des Lebens.
Bei null. Bei null. Du hast keine Wohnung mehr. Du hast nichts mehr. In dieser Zeit ist alles aufgelöst worden. Du hast nichts mehr und du weißt gar nicht, woher. Und das alles aufbauen, weil du bist niemand mehr. Du hast, man bekommt kaum mehr Wohnung, man bekommt keine Arbeit mehr. Man hat nichts mehr, man ist niemand mehr. Du bekommst nichts mehr.
Das alles hat angefangen, weil du irgendwie im Internet Sachen hast wollen einkaufen, vor allem für deine Kinder. Miriam, ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg einfach alles Gute und dass weiterhin stabil bleibst.
Ja.
Und dass Menschen da sind, die mit dir über das können reden und dir helfen da dabei.
Ja, merci.
Alles Gute.
Danke.
Ciao Miriam, tschüss.
Tschüss Barbara, merci.
0800 00 22 20. Das ist unsere Telefonnummer. Eine berührende Geschichte von der Miriam. Sie hat das Gesetz gebrochen. Was war es denn bei euch gewesen, wo ihr mit dem Gesetz in Konflikt geraten seid? Erzählt mir das. Und nicht mehr wundern, wer jetzt am Telefon ist.
Ja.
Bruno, hallo. Da ist Barbara.
Ja, hallo, da ist der Bruno.
Jawohl, jetzt bist du dran. Und was hast du, mit was hast du irgendwie das Gesetz so knapp berührt? Oder vielleicht sogar richtig berührt und gegen das Gesetz verstoßen?
Ja, schnell zum kurz erzählen. Das ist momentan ein sehr grosses Thema. Ich habe mit einer Minderjährigen via WhatsApp geschrieben. Mhm. Wir haben auch Nacktfotos und Videos austauscht.
Wie alt bist du?
Jetzt, in diesem Jahr, werde ich 23. Ja. Und sie war dort mal 14. Und dann ist plötzlich ein Video umgegangen an ihrer Schule. Und sie hat mit mir vorher Kontakt abbrechen. Und das, ich habe dann falsch reagiert, ich hatte Druck. So. Aber zum Schluss habe ich einfach noch gesagt, du, es ist besser, wir brechen den Kontakt ab, ich mache nichts. Dann ist eben das Video in ihrer Schule umgegangen, also ein Nacktvideo, das sich selbst befriedigt. Und dann hat es geheissen, ja, ich bin das, und die Mutter hat dann doch dazu gedrängt, mich anzuzeigen, und dann habe ich eine Anzeige bekommen.
Also die Mutter hat irgendwo gewusst, dass du da im Spiel bist. Und jetzt, wenn du ehrlich bist, bist du der gewesen, der das eingestellt hat, das Video? Oder
also ich habe ihr gedroht, das habe ich auch zugegeben.
Was hast denn, wie hast du ihr gedroht?
Ich habe ihr gesagt, wenn du mit mir schreibst, passiert das und das. Weil ich war dann psychisch angeschlagen und mir ist es nicht so gut gegangen. Und ich hatte dann nicht so viele Leute, die ich können schreiben
konnte. Mhm. Darf ich noch mal ganz am Anfang zurück? Du hast von Anfang an gewusst, dass das Mädchen, oder das Mädchen, dass das Mädchen erst 14 ist?
Nein, das war eben mein grosser Fehler. Ich habe nicht nach dem Alter gefragt. Das habe ich eben nicht gemacht. Einfach mit ihr schreiben, wir sind sympathisch gekommen. Also, und es ist immer mein Wort. Wir haben einfach miteinander geschrieben und dann haben wir auch Nacktfotos austauscht und Videos.
Wieso habt ihr Nacktfotos austauscht? Das geht mir manchmal dann schon nicht in den Kopf.
Ja, das ist eben ein heutiges... Ich weiss nicht, wir haben das einfach... Also ich mache das heute noch, aber nicht mit Minderjährigen. Wenn ich eine Freundin habe, mache ich das zum Beispiel, oder wenn ich eine kennenlerne, weil sie offen dafür ist. Aber ich habe dann, das habe ich dann viel daraus gelernt. Mhm. Ich frage ab jetzt immer nach dem Alter.
Mhm. Das mache ich nicht. Das ist schon mal das eine. Und das andere ist irgendwie so, man weiss ja, was alles kann passieren, oder? Also ja. Wenn man Sachen irgendwie, du hast gesagt, WhatsApp hat dir das gemacht, wie die Daten umschwirren und wie schnell dass da irgendetwas passiert. Darum frage ich mich, wie kommt man überhaupt dazu, dann eben so Nacktfotos untereinander austauschen, wenn man doch weiss, was da passieren kann.
Mir war eben nicht bewusst, was das für Folgen haben kann. Mhm. Und wie heikel die Polizei heutzutage auf solche Sachen reagiert. Mhm. Weil es hat geheissen,
also zu Recht auch, oder? Dass
ja, Polizei also ich sage, so es war gut, aber wie sie reagiert haben, ist schon heftig. Und das haben wir auch nachher vor Gericht ziemlich kritisiert, weil sie sind davon ausgegangen, es ständig ein Kreis um mir, also wo ich die Videos weitergebe und sie uns dann verkaufen.
Also komm, jetzt gehen wir dort an den Punkt zurück, wo die Polizei bei dir eingefahren ist.
Ja, die haben einen ganzen Block
umgestellt. Wie ist das passiert?
Also ich war nicht daheim, ich war auch arbeiten und ich habe dort mal bei meiner Mutter noch gewohnt. Mhm. Dann hat es vor der Tür geläutet und dann hat meine Mutter und ihre Freund gesehen, was ist da los? Es sind zwei Polizisten, also ein von mir, Maschinengewehr. Hinter dem Haus ist noch einer gestanden, falls sie abhauen will. Also total Umstellung von dem Haus hier, wo ich früher noch drinnen gewohnt habe. Mhm. Und dann haben sie reingebittet. Sie haben gesagt, wir machen nichts, mein Sohn ist nicht da. Wir wollen gerne wissen, was es geht. Dann haben sie ihr erklärt, es geht um eine Minderjährige. Ich habe Kinder, also sie sagen dem so kinderpornografische Inhalte angenommen. Also allein schon das Anschauen von dem ist verboten und annehmen. Mhm. Schon dort habe ich mich strafbar gemacht. Mhm.
Das hast du nicht gewusst, Kadetten, aber es ist ja so.
Ja, es ist Fakt.
Ja, es ist ein Fakt.
Ja, es ist Fakt. Und ja, und dann hat meine Mutter gesagt, sicher nicht, mein Sohn macht nicht so etwas, und völlig verzweifelt gewesen. Und sie haben dann also die Polizei gebeten, dass sie nicht so ein Auftreten haben bei meiner Arbeitsstelle, weil es mir momentan nicht gut gegangen ist.
Ja.
Und dann das haben sie ja dann gemacht. Sie haben das berücksichtigt, sie nur zwei normal mit den Kleidern mir holen.
Am Arbeitsplatz? Also die
ja.
Sind...
ja, ja.
Also was hast du denn dort geschafft?
In der Montage habe ich dort geschafft.
Also sind alle dabei gewesen, also auch deine Kollegen rundherum und so? Und haben
die nein, die sind nicht reingekommen, die sind einfach unten beim Büro sagen, sie sollen bitte den Benjamin Baumann runterbringen. Ja. Sie haben es extra so gemacht und dann habe ich gefragt, was los ist. Und dann habe ich gedacht, ja, das kann nur da sein. Mhm. Und eingeleuchtet habe ich gedacht, Scheiße, da habe ich jetzt... Dort ist mir gerade bewusst, also? Wie ein Blitz ist mir ja. Den Kopf gekommen.
Ja. Was ist nachher passiert? Also du bist dann auch auf die Polizei gekommen, hat das Material ja, gesichtet? Und
also sie haben komplett, ist alles beschlagnahmt worden, Laptop, Handy, sogar meine Playstation. Also dort haben sie gesagt, dort kann man ja auch Sachen speichern.
Ja.
Heutzutage, also alles, wo man kann Sachen verschicken und wo ein Internetzugang hat, haben sie beschlagnahmt. Und es ist untersucht worden, ob irgendetwas drauf ist, wo illegal ist, also kinderpornografische Sachen oder so, haben sie mir weggenommen. Ich bin verhört worden bei der Polizei. Es ist etwa zwei Stunden gegangen, ziemlich lang, und dort war ich total verzweifelt und habe auch gebrüllt. Und der Polizist hat schon gemerkt, dass ich bin nicht einer, wo also so eine wie übliche Vergewaltiger oder so, hat schon gesagt, ich habe hier etwas gemacht und bin ziemlich naiv gewesen, oder?
Mm-hmm.
Und ich weiß auch nicht, was ich gemacht habe, hat er gesagt. Aber ich soll jetzt einfach dazu stellen. Ich habe ehrlich gesagt, wie es abgelaufen ist und dass ich ihr gedroht habe. Und dass ich die Fotos auch angeschaut habe und entgegengenommen habe. Oder? Aber ja. Mit dieser Verbreitungssache habe ich nichts zu tun.
Das ist ja dann noch schwierig, oder, das zu beweisen. Sowohl vom Gericht her, wie jetzt auch von dir her. Also vom Gericht her, dass sie dir haben müssen beweisen, dass du es gemacht hast. Und umgekehrt, dass du hast müssen beweisen, dass du es nicht gemacht hast.
Also, sie haben sie verhört und sie hat zuerst gesagt, ich habe es verbreitet.
Mhm.
Dann haben wir einen Anwalt eingeschaut und haben natürlich ein bisschen Druck aufgebaut. Und dann haben sie sie nochmal eingeladen, weil sie haben Leute gefunden auf Facebook. Ich habe ihr das Video verschickt oder ihre Bilder. Weil das können sie alles heutzutage
nachverfolgen.
Alles. Ja, das ist... Die können alles sehen und alles wiederherstellen, auch wenn es gelöscht ist.
Ja.
Da muss lieber mailen.
Genau. Also. Ja.
Und dann eben, haben sie sie nochmal eingeladen und gesagt, ohne die Mutter, dann haben sie sie alleine verhört, weil die Mutter ist dort irgendwie im Hintergrund gewesen.
Mhm.
Und dann haben sie gesagt, Mädchen, jetzt musst du ehrlich sein, sonst wird es für dich auch problematisch.
Mhm. Genau.
Und dann hat sie die Wahrheit gesagt und dann hat sie auch, ist sie auch bestraft worden, weil sie Sachen dazu gedichtelt hat. Das darf man
ja
nicht.
Ja. Und du bist mit einem blauen Auge?
Also ich bin sehr, sehr gut weggekommen, weil wir haben einen Anwalt eingeschaltet, also meine Mutter, ihre Freund hat jemanden in der Familie und die haben nur Gerichtskosten übernehmen und der Anwalt selber natürlich. Oder?
Was ist dir das dann am Schluss jetzt für eine Lehre für dein Leben? Du hast ja gesagt, 23, gell, bist du jetzt, was ist,
ja.
Was lernt man denn aus so etwas? Oder was hast du gelernt
also, ab jetzt, wenn ich mit einer weiblichen Person via Facebook oder WhatsApp Kontakt habe, frage ich, wie alt bist du?
Gut, das ist dann immer noch nicht kein Beweis dafür,
ja,
das, oder?
Ja, das ist natürlich, aber das mache ich jetzt immer.
Mhm.
Und in der heutigen, ich denke, dass meine Geschichte passt zu der heutigen Zeit, weil heute sollte man aufpassen, was man verschickt, was man auf Facebook postet, weil irgendein kann das lernen. Post und dann kann dein ganze Leben zerstört werden.
Mhm.
Und dann geht alles bergab mit dir. Ja. Wegen einem Video, das du verschickt hast an eine Person, die es ausnützt, oder?
Genau, das hast du gelernt. Und vielleicht muss man sich nackt einfach dann zeigen, wenn es gegenüber auch da ist und nicht per Fotos.
Besser
und
die verschickt.
Ja. Also, alles ist eigentlich gut rausgekommen. Danke, dass du angerufen hast und darüber erzählt hast.
Danke auch, schönen Abend
noch. Gleichfalls. Ciao Bruno, tschüss.
Tschüss Barbara, tschüss.
Andreas, das ist Barbara.
Hi Barbara.
Andreas, wie war denn das bei dir gewesen? Wo bist du da mit dem Gesetz in Konflikt gekommen?
Es sind Eigentumsdelikte. Ich habe gesagt, Ladendiebstahl. Ja.
Eigentumsdelikt, das sind Ladendiebstähle, also ist das Gleiche? Kommt da nicht?
Ja.
Okay. Was hast du denn gemacht? Also, du bist eingebrochen?
Nein.
Nur
Ladendiebstahl.
Also, reingegangen?
Ich habe nie gesagt, von Einbruch. Ja. Ich habe nie etwas gesagt, von Einbruch. Nein, ja. Einfach rein und mit den Sachen wieder raus.
Erzähl mal, wann war das gewesen? In was für Läden hast du denn was mitlaufen lassen?
Es waren Lebensmittel. Oder sind sie immer noch?
Immer noch?
Ja.
Also machst du das immer noch und bist dann einmal verwünscht worden?
Einmal bin ich verwünscht worden, aber da hat der Laden einfach nur. Also ist das, er hat den Laden von einer Anzeige abgesehen. Mhm.
Wieso machst du das denn?
Ich wollte gerade sagen, mir ist wichtig, dass ich da eigentlich raus möchte. Aus dem. Also es ist nicht eine Sucht bei mir, aber es ist eigentlich aus einer Machtlosigkeit, aus einer Angst, übergangen zu werden. So nicht von diesen Läden. Von der Gesellschaft als Ganzes.
Mhm. Du dann, also wenn das machst, also wenn du jetzt etwas mitlaufen lässt, Lebensmittel mitlaufen lässt, was gibt dir denn das für ein Gefühl? Also hast du ein grösseres Selbstwertgefühl? Oder kannst du vor deinen Kollegen sagen,
nein.
Das und das habe ich gemacht?
Nein. Nein, es geht nicht ums Prahlen. Es geht wirklich nur um eine Regresshandlung.
Mhm.
Aus dem Gefühl heraus, dass man mir etwas genommen hat.
Was hat man dir genommen?
Chancen, Möglichkeiten. Ich bin auf IV. Aufgrund von meinem Geburtsgebrechen.
Hast du mal eine Lehre gemacht?
Eine A-Lehre.
Alles?
Gärtner.
Mhm. Und das ist dann nachher nicht mehr gegangen, oder?
Ich habe nachher im geschützten Arbeitsbereich gearbeitet. Mhm. Und es war eigentlich egal, ob ich eine Ausbildung gemacht habe oder nicht. Mhm. Es ist einfach auch vom System bedingt, das System. Ich habe vielleicht noch 5% von dem, was ich gelernt habe, nachher können, also wirklich Gebrauch gehabt.
Ja.
Ich habe gefragt, wo ich mich weiterbilden kann. Ich habe nicht mal erwartet, wie bei meinem Bruder das. Der ist unterstützt worden in der Weiterbildung durch den Betrieb. Bei mir haben sie nämlich gesagt, dass er mich weiterbildet, was ihm Spass macht.
Mhm.
Jetzt,
du hast das Wort, ich habe die Machtlosigkeit, oder? Also aus dem heraus irgendwie. Machst du das? Ist dir dann aber gleichzeitig auch bewusst, dass du etwas Unrechts machst?
Ja, also wie Unrecht, weiß ich nicht, ob das richtige Wort ist. Ich habe noch kein richtiges Wort gefunden dafür.
Mhm.
Ich würde eigentlich lieber mit der Gesellschaft spielen als gegen sie.
Was heisst das, mit der Gesellschaft spielen?
Dass ich ein Teil. Ein anerkannter Teil von der Gesellschaft bin, dass ich nach dem Chance habe, eine Ausbildung zu einem Facharbeiter zu machen.
Aber das erreichst du doch nicht so?
Nein.
Oder?
Aber ich habe ja auch nicht während von Anfang an geklaut.
Du bist in das reingerutscht?
Ja. Also, es hat so eine Latenz gegeben vor der Klinik. Nachher bin ich in der Klinik auf der Akutstation bin ich zum Teil behandelt worden, also ich bin freiwillig gegangen.
Mhm.
Und dann ist das Manifest geworden, weil ich selbst dort gewisse Bedürfnisse und ich gar nicht befriedigen konnte. Also Bedürfnisse, die nicht krimineller Rat sind. Bedürfnis nach Geborgenheit, nach Nähe, nach verstanden werden, Anerkennung. Aber ich bin dort gleich behandelt worden wie draußen in der Gesellschaft.
Also die Therapeuten oder Therapeutinnen haben dir das nicht können geben, was du dir erhofft hast?
Ja, es ist so weit gegangen, dass, dass die Ärzte nur für mich zuständig war, auch gewisse Therapien nicht bewilligt hat, obwohl die eine Therapeutin gefunden hat, es gäbe da eine Indikation. Mhm. Es ist dort um Physiotherapie gegangen, beziehungsweise eigentlich um Massage. Mhm. Ich habe gewisse Überspannungen gehabt. Was aber auch darum gehen, würde ich gehen, mit dem Gefühl, achtsam berührt zu werden, können mal umgehen, weil ich zum Teil auch sehr, ja, als ich jünger war, sind gewisse Körperteile einfach nicht akzeptiert gewesen, so wie sie sind.
Also ist total, also eine komplexe Geschichte steckt da dahinter und der Ausstieg, oder? Also willst du denn überhaupt aussteigen aus dem?
Ja.
Und ja, was überleist dir denn? Was überleist dir denn? Wie könntest du aussteigen?
Müsstest du nicht mit? Ich bin dran, jetzt eine Arbeitsstelle zu suchen. Von der IV werde ich wahrscheinlich keine Ausbildung bezahlt bekommen, weil die haben das ja schon mal gemacht und da sehr viel Geld eigentlich in mich oder schlussendlich ins Sand gesetzt. Mhm. Aber auch durch das System bedingt ist. Nicht einfach durch das, dass ich nur das Klettern noch gekifft habe. Wobei, ich meine,
Ich will noch mal ein bisschen bei dem bleiben, oder? Also du verstoßest ja quasi immer gegen das Gesetz und irgendwann, oder, verwünscht es dich wirklich und dann, also wäre dir dann das Recht, dass sie dich mal irgendwann verwünscht und dann mal eine saftige Busse bekommt für das und das wäre dann vielleicht die Lehre dafür, dass du das nicht mehr würdest machen. Weil du schädigst ja nicht nur irgendwo. Also ich meine, du lässt etwas mitlaufen und meistens sind es ja nachher irgendwie die Verkäuferinnen, die am Schluss irgendwie, oder? Die haben nachher das Loch in der Tasche.
Also die Verkäuferinnen, also die, die am Laden wo an der Kasse sind, die ja nicht. Aber also schlussendlich sind... Ich weiß nicht, ob ich den Zorn weiter auf, also den Zorn von gewissen Leuten auf mich ziehen würde. Es sind schlussendlich Kunden, weil ein gewisser Verlust und Ladendiebstahl sind in den Preisen einkalkuliert.
Ja gut, also aber wegen dem, oder? Also ich wollte jetzt gar nicht mit dir über das diskutieren, sondern...
Ja, nein, ich wollte dir nur...
Ich denke einfach, du müsstest jetzt wie schauen, wie komme ich... Du willst ja da draus raus, du willst ja nicht mehr klauen, du willst ja nicht mehr irgendwie das Zeug machen. Wäre es denn nicht so, dass man mit dir irgendwie einfach immer mal wieder müsste so in einen Lebensmittelladen gehen, zusammen und dann mal schauen, was dort passiert? Und das fände ich noch spannend, oder? Was passiert? Nein. Bei dir, dass du dann etwas musst mitlaufen lassen.
Hey, ich bin in Therapie. Psychiater weiss das.
Ja. Aber wie könntest du es durchbrechen?
Ganz einfach. Und das habe ich ich habe nicht so ein gutes Amtsgedächtnis. Der Sendungsleiterin vorher auch gesagt. Das kann ich nicht alleine. Dafür muss auch Gesellschaft mitspielen und verstehen. Ich sage nicht, dass die Gesellschaft jetzt einfach böse ist oder sie alle am Schuld sind, aber...
Aber wie kann sie da mitspielen, irgendwie?
Dass sie mir hilft, einen Platz zu finden oder einen Platz zu bekommen in der Gesellschaft. Das habe ich am Anfang an gesagt.
Ja.
Wo ich... Also mich als akzeptiertes Mitglied von der Gesellschaft kann fühlen, kann wahrnehmen. Weil mir tut es ehrlich gesagt auch leid, das, was ich mache. Und ich verdränge es einfach dann einmal ein bisschen.
Okay. Wir lassen das jetzt einfach, wie wir am Schluss sind von der Sendung, mal so... Ja genau, die Musik hört man.
Ist eigentlich schade, weil ich hätte vor allem auch gerne über den Aspekt noch geredet.
Das können wir jetzt nicht mehr, aber vielleicht, ich muss mal schauen, vielleicht läutet ihr von der Redaktion nachher noch jemand da zurück.
Hm? Mir ist es nur wichtig, solange man oft...
Nein, jetzt muss okay. ich einfach sagen, jetzt okay, ist im Moment Schluss. Danke, aber dass du angerufen hast. Ja, wir sehen uns in einer Woche wieder, das Thema dann unter Geschwisterte. Was ist das echt dort? Was spielt sich alles ab? Welche Rolle hat man, wenn man jetzt 5 Geschwisterte ist? Oder vielleicht hat jemand von euch einem anderen Geschwisterte geholfen, dass es vielleicht nicht gestorben ist, aus einem Bach gezogen. Also Geschichten, die interessieren mich. Und wenn ihr sie haben, dann schreibt sie uns an nachtwache@srf.ch. Jetzt wünsche ich euch eine ganz gute Woche. Geniessen den Vollmond. Bis dann. Tschüss.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.